Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem weihnachtlichen Wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, es ist kurz vor dem Fest der Liebe. Ja, wir bringen euch sozusagen Liebe. Wir nehmen auf am 23.12., einen Tag, wie gesagt, dann vor Heiligabend. Wir werden also auch euch zum Feste nur das Beste in Sachen Reimkunst auch, wie ihr schon gemerkt habt, liefern. Nee, also wir müssen ja natürlich irgendwie TLC noch abfrühstücken. Dann müssen wir diesen vermeintlichen Neuanfang bei WWE besprechen. Ring of Honor hatte eine viel beachtete Show, die wir natürlich auch hier nicht zu kurz kommen lassen wollen. Ja, wir werden ganz bewusst auch weiterhin den Blick mal, so gut es eben geht, auf andere Ligen richten. Und bei Ring of Honor kommen wir hier, nach dem, was in der letzten Woche gelaufen ist oder am letzten Wochenende, nicht dran vorbei. Ja, und dann bleibt eine besinnliche Grundstimmung, mit der wir das hier alles machen und gerade mit der ja weihnachtlichen Mitgefühlphase heiße ich voller Empathie und ganz viel Liebe meinen heutigen Mitstreiter willkommen. Es ist der Nexus 3D, der Marvin.
Ach, diese Weihnachtsstimmung, ne? Unglaublich, so rührend fast. Wie diese Worte, die du ausgewählt hast, wunderschönen, weihnachtlichen, keksduftartigen, Vanillekipferl stinkenden Geruch Tag. Und jetzt habe ich schon den Faden verloren. Aber ich bin auf jeden Fall in Weihnachtsstimmung. Und genau. Ja, willkommen. Hallo.
Sehr schön.
Ja, ich stand gerade ein bisschen auf der Leitung. Es lag noch daran, dass ich den Artikel noch über die Young Bucks überflogen hatte.
Ja, der Nexus ist am Arbeiten.
Ja, ich kann nicht anders. Ich bin Arbeitsziel. 24 Stunden ist nichts für mich.
Genau, 24 hours just ain't enough. Ja. Und in diesem, ja, wie gesagt, Marvin war ja letzte Woche schon voller weihnachtlicher Stimmung und jetzt quasi kurz vor Toreschluss müsstest dann ja den absoluten Höhepunkt erreichen. Dafür klingst du ja noch recht gefasst. Ich dachte, du wärst voller Liebe schon fast zerflossen und
naja, das
gar nicht mehr ansprechbar.
Nee, liegt daran, ich komme gerade von der Arbeit und dann bin ich noch ein bisschen so, muss ich jetzt erstmal reinkommen. Nachher feiere ich einen Geburtstag rein und dann kommt die Weihnachtsstimmung. Und morgen bin ich zwar auch arbeiten, aber am 24., aber trotzdem, dann habe ich Weihnachtsstimmung, bin ich ganz sicher. Und im Hintergrund läuft eh ganze Zeit Weihnachtsmusik. Vielleicht spiele ich auch noch, wenn ihr unbedingt wollt, noch ein Lied. Nicht das gleiche vom letzten Mal, aber nur wenn ihr ganz, ganz lieb bitte sagt.
Ja, ich meine, letztens hast du ja sogar noch selbst gesungen. Das war ja auch schon hardcore.
Das stimmt, ja. Ich habe viele Fanzuschriften bekommen. Die fanden das ziemlich toll.
Mhm. Ja, bestimmt. Und auch schon Angebote, dass da ein Plattenvertrag kommt, oder?
Nee, soweit jetzt noch nicht, aber nee, ein paar. Die Autogramme gehen nächste Woche raus. Jetzt vor Weihnachten habe ich das nicht mehr geschafft.
Ach, das ist ja cool. Von wem kriegst du denn Autogramme?
Nee, ich krieg keine, ich schreibe welche.
Ach ja.
Genau, nee, hast du falsch verstanden. Ja, ja,
ja, muss.
Genau, das ist ja nicht schlimm, passiert ja. Passiert ja jedem Leiden.
Kannst du mir auch vielleicht zur Silvesterparty so ein Foto von dir mitbringen mit Kussmund und Herzchen, wo du dann deinen Namen raufgeschrieben
hast? Ja, wenn du lieb bist, mache ich ein Foto mit dir direkt vor Ort.
Geil, das vergrößere ich mir, pack's im Schlafzimmer an die Decke und dann sehe ich dich immer in jeder Situation
sozusagen. Das kann nichts mehr schief gehen. Dann ist Andi immer bereit und willig.
Ich will nur gerade sagen, allzeit bereit. Und genau, das packe ich dann gleich neben dem Spiegel, der da hängt. Und dann, ja, gut, können wir.
Aber stell dir mal bitte kurz vor, das, was wir jetzt gerade besprechen, hören dann morgen Leute irgendwie an Heiligabend mit der Familie am Weihnachtsbaum und denken, ja, genau. Komm, wir schalten mal den Wrestling-Infos-Podcast ein. Und
so wie es jedes Jahr ja schon Ritual ist, dass die Leute uns unterm Weihnachtsbaum hören.
Wie schön wäre das, oder? Ich fände das super.
Ich glaube, dann
wir hätten eine Wrestling-Weihnachtsgeschichte schreiben müssen. Haben wir? Erinnerst du dich? Warst du da schon da?
Das war 2014, aber die war ja auch nicht immer das Gelbe vom Ei, muss
man sagen. Nee, das stimmt, aber ich meine, so wenn wir so ein bisschen so Wrestling-Weihnachtsgeschichten hätten vorlesen können, vielleicht wäre das sogar dann möglich gewesen. Also wenn ihr mir persönlich eine Freude machen wollt, egal ob mit Familie oder ohne, alleine, mit Freunden, was auch immer, oder Haustieren, setzt euch einfach mal an den Weihnachtsbaum, macht euch was Schönes zu essen und hört uns vielleicht dann einfach an schönen Christabend oder an den ersten und zweiten Weihnachtstagen. Das würde mich persönlich sehr freuen.
So, ich muss mich jetzt hier für meinen leicht größenwahnsinnigen Podcaster entschuldigen. Der hört, glaube ich, die Einschläge schon gar nicht mehr. Aber das macht ja nichts.
Zigarette, ja.
Genau, geh erstmal eine rauchen, vielleicht kommst du dann wieder runter. Ja, aber bei mir fehlt auch das Heineken, merke ich gerade. Ich bin auch nicht ganz ich selbst. Aber egal, wir werden diesen Podcast irgendwie schon runter moderiert kriegen, denn ja, morgen ist Weihnachten. Also ich freue mich auch schon. Ich habe noch gar keine Weihnachtssachen hier. Ich muss die Geschenke noch einpacken, aber ich habe sie tatsächlich alle.
Echt?
Und
was kriege ich von dir?
Was denn?
Was kriege ich von dir?
Du kriegst dein spezielles Weihnachtsgeschenk Silvester, mein Freund.
Hoffentlich wieder im gleichen Zimmer. Ja, will ich hoffen. Das will ich hoffen.
Und Julian dann dazwischen wieder. Also,
das ja,
schauen wir mal. Also, die McMahons wollten uns auch ein vorweihnachtliches Geschenk machen, um uns auf Weihnachten einzustimmen. Ob es geklappt hat, darüber sprechen wir dann im Verlauf der Show. Man hat tatsächlich gesagt, wir hören auf euch, ihr seid quasi die Authority, dazu später mehr. Vor den Weeklies stand allerdings TLC, Tables, Ladders and Chairs, der letzte Pay-Per-View des Jahres. Und den habe ich mir, ihr habt euch vielleicht ja die Preview angehört, die Marvin und ich gemacht haben. Ich war also alles andere als begeistert, was diesen Pay-Per-View im Vorfeld angeht. Und ich muss auch jetzt, nachdem der Pay-Per-View Geschichte ist, durchaus sagen, ich sehe ihn beileibe, auch jetzt nach ein paar Tagen, die ins Land gezogen sind, beileibe nicht annähernd so positiv, wie doch die Mehrheit von euch es ganz offenbar gesehen hat. Viele sprachen von einem der besten WWE-Pay-Per-Views des Jahres. Beim besten Willen komme ich nicht mit, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was ich nachvollziehen kann und wo ich euch auch allen was zugestehen muss, ist, dass die Show durchaus ihre Momente hatte. Und zwar sehr, sehr gute Momente, teilweise überragend gute Momente. Aber wer mir hier sagen möchte, das war eine Show wie aus einem Guss, da gehe ich nicht mit. Ich würde eher von einer zweigeteilten Show sprechen. Die erste Hälfte war für mich nahezu eine belanglose Katastrophe. Da ging wenig bis gar nichts. Und die zweite Hälfte hatte echt überragende Momente, allerdings auch einen ziemlichen Ausfall. Und ja, ich nehme es mal kurz vorweg. Marvin, es war das Match, wo wir auch schon in der Preview nicht beieinander waren, nämlich das Match um die IC Championship oder Intercontinental Championship zwischen Rollins und Dean Ambrose. Du hast gesagt, du freust dich drauf. Ich habe gesagt, oh, ich befürchte, das wird ein ziemlich, könnte ein Reinfall werden. Ja, das Match ist vorbei. Und das war ein Reinfall. Wir gehen gleich bei der Match durch, also bei der Karte, wenn wir durchgehen, dann nochmal drauf ein. Aber so viel dazu. Ich halte das Match, ich habe es für wirklich schwach gehalten. Und dazu später mehr. Marvin, wie wollen wir es machen? Ich will wieder die Karte durchgehen, Match für Match, erzähl ein bisschen was dazu und wo du dich berufen fühlst, sagst du auch was dazu. Was meinst du?
Ja, machen wir so, weil ich habe nicht so, alles gesehen.
Machen wir's. Ja. Pre-Show habe ich mir geklemmt, bin auch nicht bescheuert, gucken wir das doch nicht an. Wobei sogar das zweite Pre-Show-Match relativ brauchbar gewesen sein soll, da ich es aber nicht gesehen habe, kann ich dazu nicht sagen. Wir gehen gleich in die Main-Show, wo wir R-Truth und Carmella gegen Jinder Mahal und Alicia Fox im Finale der Mixed-Match-Challenge bewundern durften. Mir gab das Match gleich gar nichts. Es war weniger ein Wrestling-Match als eher eine ja, Comedy-Veranstaltung mit ein paar netten Gags und ein paar Tanzpausen. Wrestlerisch kam nicht viel. Ich gucke gerade, Dave Meltzer gab 1,5 Sterne für den Rotz. Und ich gucke mal, was ich gegeben habe. 1,25, also ein Viertel Sterne. Soweit bin ich mit ihm hier gar nicht auseinander. Ich habe auch schon ein paar Gags, sonst nichts. Das Ding hätte eigentlich in die Pre-Show gehört. Ja, und nun haben wir R-Truth und Carmella als Nummer 30 im Rumble. Plus heftig. Eine Reise nach Stamford. Wer will schon nach Florenz oder Rio? Wir fahren nach Stamford. Marvin, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die beiden als Nummer 30 in Rumble gehen, oder?
Also, was ich mir halt vorstellen kann, entweder man lässt halt ganz klassisch einfach unter den Tisch fallen. Kann ich mir gut vorstellen. Was ich mir aber auch vorstellen kann, keine Ahnung, reine Spekulation meinerseits, aber vielleicht kriegen wir einen Rumble, der wieder mit 40 oder sogar 50 Leuten ist oder irgendwann noch mehr.
Ach ja, dann wird Zeit, ja.
Ne, ich meine, wir haben in Saudi-Arabien ja einen waren es 50? Ich glaube schon.
Müssen, weil ein 40er Rumble haben wir ja schon mal gehabt, 2011, genau. Glaube ich, und dann, wenn es der größte war, müssen es 50 gewesen
sein. Hat es bei dir gerade geklingelt?
Ja, ich mache den Sack-Attack, mein Telefon klingelt im Hintergrund, okay. Aber ich bin doch, ein wahrer Chef ist nicht für jedermann jederzeit zu sprechen.
Das finde ich gut, nur für mich. Nein, aber ja. Aber genau, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht wieder oder irgendwie nochmal halt 40, 50 reinballert und dann ist das vielleicht so der Gag, okay, dann ne, sind sie zwar Nummer 30, aber es hat trotzdem keine Bedeutung so in dem Sinne.
Ah, ja, nice. Ja?
Genau.
Kann sein, ja.
Weiß ich nicht, aber das wäre halt absolut lächerlich, tut mir leid für die beiden, aber so, ne, weil 30 ist halt immer so sagenumworben und klar, es war jetzt nie, dass die letzten Male, dass irgendwelche krassen Namen waren. Ich glaube, dieses Jahr zumindest auf amerikanischem Boden war es Big Show, kann es sein?
Dieses Jahr?
Mhm.
Ziggler,
ja, genau, oder Big Show in Saudi-Arabien, ich weiß es nicht mehr oder gar nicht.
Ach so! Ich weiß der Geier, wer es in Saudi-Arabien war, ich weiß es auch nicht.
Auf jeden Fall.
Selbst war es auf jeden Fall, meine ich, Dolph Ziggler, sein
genau,
großes
Genau, also Nummer 30 hat eigentlich immer so einen gewissen Impact und deswegen kann ich mir es beim besten Willen nicht vorstellen, dass die beiden das sein werden.
Ja, ich denke, also die Idee, die du gerade ins Spiel gebracht hast, finde ich eigentlich sogar ganz süß. Also wäre ja möglich, dass man dann...
Das würde halt irgendwie auch zur Gimmick von R-Truth zumindest passen.
Ja, oder man macht den Frauen-Rumble zuerst und R-Truth will da als Nummer 30 rein, macht's da irgendwie als Gag, dass er mal wieder den Rumble verkauft.
Dass er vielleicht zusammen irgendwie mit Carmella rauskommt.
Ja, irgendwie sowas, ja. Und dann sagt man, R-Truth, du bist zu dumm, du hast dich selbst disqualifiziert gerade für die Jungs oder irgend so ein Unfug. Wir werden's erleben. Gut, das Match war auf jeden Fall scheiße. Ich bin so ein bisschen so frech dahergesagt. Ich möchte auch nicht den Respekt für die Worker jetzt irgendwie da vermissen lassen durch die Aussage, aber ganz ehrlich, Leute, da müssen wir doch nicht streiten, dass das jetzt nicht der Knaller war. Die Usos gegen New Day gegen The Bar, was für mich in der Pre-Show doch vielversprechend sich anhörte, erwies sich als das, was dann doch zu befürchten war, nämlich ein recht nettes Tag-Team-Match, was aber darüber hinaus meines Erachtens nichts bot. Ich habe aufgeschrieben, die Teams wirken irgendwie gelangweilt und holprig zu Beginn. Dann kam die Phase, wo es dann kippen konnte. Es gab die Spots, das Tempo war drin, war richtig, richtig gut. Aber als es dann auch schon gerade losgehen sollte, war es auch mehr oder weniger vorbei. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben 2/3 Sterne, völlig okay. Ich glaube, Meltzer war bei 3¼, so gut habe ich es nicht gesehen. Die 3-Sterne-Grenze ist hier für mich nicht geknackt worden. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Auch das ist so ein Match, wo ich der Auffassung bin, das hätte es hier nicht gebraucht. Denn mach die Show statt 4 Stunden 3-stündig, streich 3 oder 4 der Katastrophen-Matches oder der belanglosen Matches weg und du hast eine Megashow letzten Endes. Und so hast du eine Paarung Usos, New Day und The Bar, die immer zünden kann, aber die verbrätst du jetzt in der Undercard, wo es keinen interessiert, wo sie auch nichts zeigen dürfen. Und wo du ein Match wieder siehst, das du schon vorher 1000 Mal gesehen hast, dadurch wird es auch nicht interessanter. Und insofern halte ich auch diese Ansetzung für ein Fail. Hätte es nicht gebraucht, hat die Show, ich sag's ganz ehrlich, für mich schlechter gemacht, weil es unnötig war, dieses Match hier zu bringen. Und ja, kann man machen, muss man nicht. Match war okay, aber wie gesagt, wenn man es jeden Tag in den Weeklies sieht, kann man sich fragen, was man im Pay-Per-View haben musste. Marvin.
Ja, das Match, ich kann da nicht viel zu sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich bin erst später in der Show eingestiegen, von daher, ja.
Gut, Corbin gegen Braun Strowman, es war eigentlich kein Match, muss man sagen. Corbin kam raus, sagte, haha, Strowman ist ja nicht einsatzfähig, hat dann Heath Slater angewiesen, den 10-Count durchzuziehen, nach dem Motto, wenn er bis 10 nicht da ist, ist das Match vorbei. Ach, welch Wunder, Strowman kam doch, alle haben sich gefreut. Strowman medienwirksam mit Armschlinge sozusagen und auch Gips. Er war also nicht fähig, oder zumindest verbannt, er war also nicht fähig, das Match wirklich zu bestreiten. Aber Strowman war schlauer als alle und sagte, ja, das ist ja ein Handicap-Match, ein No-DQ-Match, ich kann machen, was ich will, man könnte mir also auch helfen. Und dann wurde es so face-mäßig, wie WWE Faces eben sieht. Apollo Crews kam, Finn Balor musste sich für diese, ja,
für diese
Charade und dieses Trauerspiel leider auch opfern. Wen haben wir denn? Ach ja, Gable und Bobby Roode als das Tag-Team der Nichtherzen kamen auch noch. Und man hat dann auch, ach, Opa Kurt kam nachher auch noch dazu. Und man hat dann, so wie es eben heldenhaft bei WWE läuft, quasi alle auf den guten Corbin eingeprügelt. Der hatte auch irgendwie keine wirkliche Chance letzten Endes und wurde dann fertig gemacht. Die Fans fanden es überraschenderweise vertretbar. Ich habe gekotzt, weil das eine super Sache ist, wenn man einen Heel jetzt gegen so viele Faces stellt. Ich weiß, alle haben Corbin gehasst. Ich weiß, in der Storyline hat er natürlich auch allen übel mitgespielt. Aber wenn das dann der große Payoff ist, herzlichen Glückwunsch, heldenhaft. Fand ich auch kacke, hätte man in die Pre-Show
kommen können. Vor allem geht's weiter. Ne, wenn man Raw geguckt hat, geht's halt weiter mit ihm.
Dann greifen wir doch am besten hier die Weekly auch gleich mal auf. Bei Raw kam gleich die Blaupause. es ging genauso weiter. Und nicht nur, dass es jetzt die Worker waren, auch unsere heldenhafte, ich nenne sie mal anbiedernde Authority.
Es war das Lächerlichste, was ich seit Jahren gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich fand es fürchterlich. Ich fand es wirklich fürchterlich, aber dazu dann bei Raw mehr. Also Corbin muss man zugutehalten, er hat wirklich Heat gezogen und zwar unglaublich viel Heat. Hat aus der Situation auch das Beste gemacht. Also wenn man irgendwie hier ein Gefühl empfinden möchte, außer Fremdschämen und Gott ist das schlecht, dann wäre es hier tatsächlich Mitleid mit Corbin gewesen, was ja nun gar keiner haben wollte. Die Fans in der Halle allerdings haben ihn gnadenlos ausgebuht und fanden dieses Trauerspiel auch gut. Mal gucken, ob es künftig auch so weitergeht. Bei TLC war es so, bei Raw war es so, wie Marvin eben schon völlig zu Recht gesagt hat. Mal schauen, wie es weitergeht. Eigentlich müssten Corbins Tage jetzt gezählt sein. Mein Kommentar zu diesem Segment. Fürchterlich, ich habe dieses Match nicht einmal bewertet. Und ja, das war's.
Genau wie ich mit dir.
Danke. Ruby Riott gegen Netty in einem Tables-Match. Eine Vorgeschichte zum Kotzen. Also zum Beispiel, ich sehe bei diesen ganzen Storylines nichts Positives. Immer wenn man einen verstorbenen Worker zum Gegenstand dieser Sache macht, haben wir in der Preview drüber gesprochen, wirkt das irgendwie befremdend oder befremdlich, ist ja auch egal. Das Match war, wie soll ich sagen, bemüht. Das will ich gar nicht negativ sagen. Netty und Ruby Riott haben wirklich versucht, hier aus der Stipulation was zu machen. Auch der Riott Squad, der beide, also die Mädels beide durch den Tisch gegangen sind, haben es ja auch versucht. Aber es war nicht so einfach. Der Funke ging bei mir nicht richtig rüber. Die Storyline vorher fand ich blöd. Auch dieser eine Spot, den fand ich so peinlich, als Netty Ruby im Sharpshooter hat. Ruby an die Ecke krabbeln kann, wo der eine Tisch stand und sie den Tisch so ein bisschen so umstopseln kann, dass er irgendwie auf ganz langsam auf Netty fällt und sie bricht zusammen, als ob sie gerade vom Blitz getroffen wäre. Da dachte ich auch so, naja, war jetzt nicht so wirklich kaufhaft, aber glaubhaft oder kaufhaft ist ja auch alles egal. Am Ende findet Netty die Jacke von Jim Neidhart unter dem Ring, hat dann auch den Tisch mit dem Counterfight von Ruby genommen, das war irgendwo auch konsequent. Am Ende gab es die Powerbomb durch den Tisch, sodass Netty gewonnen hat und sich gefreut hat und auch wieder geweint hat. Stets bemüht, aber nicht gut geworkt. Ich habe 2,5 Sterne gegeben, das ist mir ja schon, was Meltzer gegeben hat. Meltzer war, glaube ich, noch schwächer drauf. Ja, er hat 2 Sterne gegeben, die Wahrheit liegt vielleicht dazwischen. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Marvin, du hast das Match, glaube ich, auch gesehen.
Ich habe das gesehen, ich fand es auch nicht gut, muss ich sagen. Zwar Strecken, also größtenteils einfach langweilig. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also es hat mich gar nicht vom Tisch, vom Hocker gerissen. So.
Oder durch den Tisch.
Durch den Tisch und durch den Hocker geworfen.
Ja, ich werde auch an Weihnachten nicht mit erbärmlichen Wortspielen aufhören. Da kenne ich nix. Irgendwas wollte ich noch fragen. Leider habe ich es vergessen. Es ging auch um dieses Match. Aber so wichtig wird es dann nicht gewesen sein. Na gut, na gut. Das fünfte Match war ein Match, wo wir uns auch in der Preview nicht ganz einig waren. Drew McIntyre gegen Finn Balor. Wir haben eigentlich so die Intention, beide, meine ich, in der Preview gehabt, ja, das klingt nach was, könnte was werden. Und jetzt, nachdem das Match vorbei war, fanden es viele auch ordentlich, möchte ich mal sagen. Für mich war es schwer, weil ich zu dieser Zeit wirklich damit kämpfen musste, nicht einzuschlafen bei dieser Show. Sie gab mir nichts. Sie war zäh wie Kaugummi und ich musste mich da durchkämpfen. Deswegen war auch meine Grundeinstellung, als dieses Match anfing, auch nicht die beste. Und ich habe auch nur ein Match gesehen, das ordentlich war, bemüht war, besser, deutlich besser als die Matches davor, aber mich auch nicht so richtig abgeholt hat und mich auch nicht mitnehmen konnte, wie man ja schön neudeutsch managementmäßig sagt. Auch, dass das Dolph da eingegriffen hat und auf diese Weise für den doch ein wenig überraschenden Sieg von Finn Balor sorgen konnte, das wirkte auf mich alles irgendwie so, na, deswegen war ich bei 2 Sternen und 3/4. Der gute David fand's gut. Der hat, glaube ich, ja, 3 Sterne und 1/4 gegeben. So stark fand ich's nicht. Also es war wohl besser, als ich's wahrgenommen habe, aber es war nicht dazu da, die Show rumzureißen. Vielleicht kann man es so formulieren. Dafür fehlte auch die Zeit. Es war ein Übergangsmatch. Man hat die Fehde ja auch bei Raw entsprechend nachher weitergeführt zwischen Balor und Ziggler. War ein Match.
Aber ich finde, das, glaube ich, nicht. Das trifft es eigentlich ganz gut. Es war solide, aber eben kein Match, was persönlich jetzt so einen Umbruch irgendwie in der Show darstellte. Deswegen finde ich das einfach ganz schön beschrieben.
Danke. Also ich finde das immer so gut, wenn wir uns so einig sind. Das ist immer so harmonisch. Ja, und
Hand in Hand gehen wir da.
Aber mal gucken, irgendwo sind wir uns vielleicht auch nicht so richtig einig. Beim nächsten Match sind wir uns, da bin ich mal sehr gespannt. Ich fand es nämlich kacke. Randy Orton gegen Rey Mysterio. Erstmal finde ich Tables-Matches sowieso generell sind so eine Sache. Zweitens war Randy Orton gefühlt noch langsamer als sonst. Und er ist bekanntlich eh nicht der schnellste Worker. Wie er da diesen einen Table-Spot aufgebaut hat, da ist ja eine Zeitlupe, eine Springmaus oder eine Sprintmaus im Vergleich dazu. Das Match war schlecht. Es war richtig schlecht. Und Dave Meltzer gab 1,5 Sterne und ich gab, ich habe sogar fast 2 gegeben für dieses Match. Also das war, da schnarchte ich weg mittlerweile. Und auch viele von euch fanden das Match ganz ordentlich. Ja, der Dive von Mysterio, wo er dann mit dem Stuhl da rausgerutscht ist auf Orton, war ja okay. Aber dieses Match hatte nichts, aber auch nicht den Ansatz eines Matchflusses. Es waren 1-2 Spots. Ich bin da fast eingeschlafen bei. Und zu diesem Zeitpunkt war diese Show für mich ein absoluter Durchfaller. Und das bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt so, wie soll ich sagen, so mit spitzer Zunge jetzt in eure Richtung gucke, die Show gut fanden. Bitte erklärt mir, was ihr bis zu diesem Zeitpunkt an dieser Show gut fandet. Ich meine das ernst. Also vielleicht bin ich ja auch schon zu verbohrt oder zu verbittert. Ich habe keine Ahnung. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war die Show für mich schlecht. Richtig schlecht. Und deswegen der Aufruf kurz vor Weihnachten, Liebe zum Jahresausklang, erklärt es mir, überzeugt mich, vielleicht schafft ihr es, vielleicht habe ich euch jetzt auch gerade überzeugt, ist ja, man weiß es nicht, aber das war für mich bis zu diesem Zeitpunkt nichts. Vielleicht kann mich Marvin jetzt überzeugen, dass das Match doch gut war. Ich bin gespannt.
Nee, kann ich nicht, weil ich es genauso scheußlich fand. Absolut langweilig und ich will gar nicht abstreiten, die Diskussion hatten wir auch schon öfter, dass Randy Orton mit den richtigen Gegnern gute Matches zeigen kann, wenn er möchte, aber ich finde ihn immer noch scheußlich. Ich werde ihn auch niemals wirklich mögen können, weil, sorry, der ist für mich einfach todeslangweilig. Also, der hat seine Momente ganz sicher, aber ich finde ihn auch im Ring einfach unglaublich zäh und unglaublich, ja, einschläfernd. Das ist so. Und das war dann nochmal irgendwie, hatte ich das Gefühl, mal 10. Und ich sehe das genauso. Also, was mich tatsächlich auch überrascht hatte, ich versuche es jetzt gerade nochmal rauszusuchen. Wo haben wir es denn? Weil, genau, Randy Van Daniels oder weihnachtlich Randy Van Center hat die Show tatsächlich auch sehr gut bewertet, was mich gewundert hat. Also, ich frage mich nämlich auch so, was war jetzt an diesem, also bis zum jetzigen Zeitpunkt, was war gut an dieser Show? Und ich sehe halt da noch nichts, ne? Ich kann mich darauf einigen, wenn man sagt, Finn Balor, Drew McIntyre und das Tag Team Match, SmackDown Tag Team Title Match, aber sonst gar nichts. Sorry, mega langweilig.
Ja, sind wir uns absolut einig. Also ich gehe auch mit dir mit. Man kann bei dem Tag-Team-Match und bei Drew gegen Finn so um die 3 Sterne, da ist man dabei. Da gehe ich ja auch mit. Ne? Nur seien wir doch bitte ehrlich, das haben wir bei Raw so auch schon oft gesehen. Also wir müssen ja versuchen, ein Mehrwert oder ein Argument für ein Pay-Per-View-Match oder so etwas rauszukriegen. Und das floss zäher hin oder genauso zäh wie eine Week bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kam für mich der Punkt, wo diese Show kippte. Zumindest ein Stück weit kippte. Es gab noch einen üblen Downer, aber jetzt kippte sie. Und komischerweise war es das Match, wo Marv und ich, ich sag Marv, cool, Marv, wo Marv und
wir kommen
ich,
uns immer näher.
Wo Marvin und ich, wo Herr Nexus und ich uns in der Preview schon nicht ganz einig waren. Es war die Paarung Nia Jax gegen Ronda Rousey. Marvin sagte, das wird katastrophal. Ich sagte, na, lass mal gucken. Das ist so eine Wundertüte. Das kann richtig gut werden, wenn sie die Chemie haben und Ronda's Stil mit Nia passen könnte. Und ich sagte, er hätte vom Vorweg passen können, weil man diese Geschichte, großes böses Monster gegen taffe Kämpferin, hier gut erzählen kann und weil die beiden irgendwie was haben könnten zusammen. Und ohne mich jetzt hier groß in den Himmel loben zu wollen, ich hatte recht. Zumindest aus meiner Sicht hatte ich recht. Dieses Match hat es geschafft, dass ich neugierig wurde. Natürlich war da auch nicht alles Gold, was glänzte. Gott bewahre, was erwartet man denn? Aber es war so, wie ich es erhofft habe. Ronda hat von Beginn an mit ihren Moves da Randale gemacht. Naya hat mit Kraft dieses weibliche Mega-Biest in Anführungszeichen, also Biest jetzt nicht optisch, sondern so von der Wuchtigkeit her, verkauft. Und diese Matchgeschichte haben die beiden einfach großartig erzählt. Und hier muss man auch sagen, hat Ronda wieder mal ein großes Match rausgehauen, wenn sie die Zeit hat, sich auf solche Sachen vorzubereiten. Und mit Naya arbeiten kann, was sie im Vorfeld gemacht haben, und sie diese Art der Matchgeschichte erzählen können, was sie schon einmal gut gemacht haben, dann funzt es. Und dieses Match hat für mich gefunzt. Meltzer war hier bei 3,75 Sternen. So weit war ich nicht, aber so weit weg war ich auch gar nicht. 3,25 bis 3,5 habe ich gegeben. Mein Kommentar zu diesem Match, schön, habe ich aufgeschrieben. Marvin.
Ja, da bin ich dann auch wirklich wieder wach geworden. Gerade weil es mich halt so überrascht hat, weil ich von dem Match ehrlich gesagt nichts erwartet hatte und irgendwie war ich dann auch so meine Stimmung ein wenig gedämpft, was Ronda Rousey anging. Ich hatte das Gefühl, sie stagniert so ein bisschen, aber sie hat mich nochmal überzeugt und sie ist einfach unglaublich. Ich finde sie ganz toll. Wieder. Nee, ich fand sie immer toll, aber ich finde beeindruckend, wie viel sie lernt und auch eben in Ring psychologisch wunderbar arbeitet. Und es war ein super Match. Es hat Spaß gemacht zu gucken. Diese Dynamik zwischen den beiden, sehr interessant. Also Ronda Rousey hat wirklich Nia Jax da zu einem anständigen Match getragen. Und ein klarer Sieg, das hat mir auch gefallen. Kann ich gar nichts dran aussetzen. Und was würde ich geben? Ja, ich sehe das Match so bei 3,25 Stern.
Ja, ich tendiere jetzt zu 3,5 letzten Endes sogar, aber wir werden über Viertelsterne streiten letzten Endes. Ja. Aber ich finde das auch schön, du sagtest ja, du findest Rousey toll. Ich gehe da immer noch auch mit, denn wenn Rousey ein gutes Match zeigt und das Match war hier auch gut erzählt, dann wirkt ihr Stil, das, was sie da macht, sie bringt ja auch so viel rein, was wir da gar nicht so sehen bei WWE. Das ist unglaublich erfrischend, stellenweise, ja, was sie uns da zeigt. Und ich verstehe auch alle, die sagen, die wird gepusht und bla, sie kriegt mit einem goldenen Löffel im Mund, ist sie bei WWE geboren. Ist ja auch richtig. Aber Leute, wenn du so einen hast oder so eine hast, so einen Star, dann musst du den doch pushen. Es geht doch nicht anders. Und
man darf nicht vergessen, ich glaube, manche Menschen unterschätzen die Reichweite von Ronda Rousey. Die steht also wirklich ungelogen über jeden, der aktuell bei der WWE angestellt ist, über John Cena, über Brock Lesnar, über was weiß ich, über AJ Styles sowieso, alles. Das sind keine, weil Ronda Rousey ist ein Mainstream-Star. Also die eine unglaubliche Reichweite und Bekanntheit hat. Und das deswegen, ne, ich glaube, Dave Meltzer schrieb es auch so, weil er auf die Frage bei Twitter so, wer so WWE so im Jahr 2019 so anführen und repräsentieren würde. Das wird Ronda Rousey sein. Eben mit dieser Star Power und vor allem auch mit der Bereitschaft, halt sich auch im Ring zu verbessern und die Fans, die sie dann doch auch irgendwie in die Halle zieht. Ich sehe immer wieder Videos auch von Hausshows. Die Fans sind begeistert. Also, und was soll man dagegen sagen? Das ist super. Also mir gefällt das und das waren ja auch immer so die Kritiker. Ja, ist ja nur ein Mainstream-Star. Aber die Frau, die macht das, weil die daran wirklich, glaube ich, mega viel Spaß hat. Und sie tritt nämlich eben nicht nur bei den Pay-Per-Views alle paar Monate auf. Sie workt die Weeklies, sie workt die House-Shows, sie workt die Pay-Per-Views. Und ich finde, sie macht das super. Also mehr kann ich von ihr im Moment nicht verlangen.
Würde ich in die gleiche Kerbe hauen wollen. Also ob sie über Cena und Lesnar vom Standing ist, weiß ich nicht. Mag ich.
Nee, aber von der Reichweite. Sie ist ein Mainstream-Star. Brock Lesnar ist John Cena nicht. Ja, aber nicht in dem Dimension.
Auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Wo ich dir aber auf jeden Fall recht gebe, bei der Frage, wer WWE 2019 sozusagen facemäßig repräsentieren wird. Leute, da muss man doch nur eins und eins zusammenzählen. Man kann auch sagen, wer denn sonst, außer Ronda Rousey. Denn ja. Ronda ist hat ein Mainstream-Potenzial. Wie groß das ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber größer als das von allen aktiven Workern, mit Ausnahme von Cena, der jetzt ja, oder vielleicht mit zusammen mit John Cena, der jetzt ja auch Hollywood-mäßig relativ erfolgreich ist, und Brock Lesnar, der ja auch als MMA-Kämpfer und so weiter recht bekannt ist. Cena ist on his way out, muss man sagen. Der wird nicht mehr viel machen. Der wird sich viel in Hollywood rumtreiben und mit 41 ist er auch nicht mehr der Jüngste.
Soll er gerne machen.
Brock Lesnar geht dahin, wo das Geld ist. So, also, insofern, Ronda wird diese Person sein. Warum wird sie diese Person sein? Nicht nur wegen des Mainstream-Hintergrunds, nicht nur wegen ihrer MMA-Karriere, sondern weil ab Oktober 2019 SmackDown bei Fox läuft. Wie will Fox SmackDown inszeniert sehen? Eher als eine taffe Competitive Sports Show letzten Endes. Und wer glaubt ihr wohl, wird ab Oktober bei SmackDown sein und genau in dieser Zielgruppe mit der Erwartungshaltung vom Sender da der neue Star oder der absolute Star der Show sein? Das wird Ronda sein. Und SmackDown wird das Flaggschiff vielleicht sogar werden, wenn man zu Fox geht wegen Reichweite und so weiter. Es kann nur Ronda sein. Wer denn sonst, Leute? Face it. Gut. Zurück zur Show. Wir waren sehr zufrieden mit diesem Match. Und dann kam das zweite Match, auf das ich sehr, 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 sehr gespannt war. AJ Styles gegen Daniel Bryan. Wie würde man dieses Match wohl inszenieren? Die Antwort für mich großartig. Der Anfang war mir viel zu langsam, muss ich gestehen. Allerdings stand auch der Anfang dieses Matches im Sinne der Matchgeschichte, die die beiden erzählt haben. Ich will jetzt nicht dieses Wort New Japan-Aufbau in den Mund nehmen, aber ein bisschen habe ich mich daran erinnern gefühlt. Der Aufbau war sehr langsam, dann wurde es besser, die Geschichte wurde immer häufiger, immer mehr sichtbar und in den Vordergrund gebracht und am Ende hatten wir diesen Schlagabtausch auf Augenhöhe, der mich dann auch mitgerissen hat. Warum fand ich dieses Match so gut? Weil es ein Wrestling-Match war. Es war ein Match zweier großartiger Techniker, die nicht hier Dive um Dive rausgehauen haben, die nicht von der obersten Ringecke irgendwelche krassen Spots gezeigt haben. Nein, sie haben ein Wrestling-Match geworkt. Technisch zauberhaft, mit ganz feiner Klinge, die Spots zur richtigen Zeit, ohne irgendwie ein Hexenwerk rauszuhauen, haben sie ein großartiges Wrestling-Match gebracht. Auch das Finish. Bryan hat das Match hier clean gewonnen. Da gibt's auch keine Diskussion. Na, das war kein Fuck-Finish oder was. Es war ein Konter nach einem Einroller. Das war einfach gut. Dieses Match hat mich ab der zweiten Hälfte absolut mitgerissen. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass diese beiden dieses Match so zeigen konnten. Meltzer hat hier 4 3/4 Sterne gegeben. Für mich zu hoch, muss ich ganz deutlich sagen. Ich war hier bei glatten 4 Sternen, was auch gut ist. Über 4 1/4 würde ich noch streiten, würde ich vielleicht mitgehen, aber mit 4 Sternen fühle ich mich pudelwohl. Da habe ich ein Gefühl, das passt. Klasse Match der beiden. Ich habe mich sehr gefreut. Bryan ist momentan das Einzige, was bei SmackDown oder generell bei WWE heelmäßig absolutes Format hat. Und ihr könnt mich an den Marterpfahl binden. 100 Pro, dass Bryan diese Promos selber schreibt. Also da bin ich mir so sicher.
Bryan ist so unglaublich genial.
Kein WWE-Writer würde so eine Promo raushauen. Und das Schlimme ist, Bryan ist mit den Promos auch noch entlarvend, weil es eigentlich Face-Promos sind. Aber das ist eine andere Geschichte.
Naja.
Starkes Match. Marvin, zu dir.
Ja, haben wir ja in der Vorbesprechung, wie wir immer so schön sagen, ja auch schon drüber gesprochen. Also 4 3/4 Sterne sind mir auch deutlich zu hoch. Ich fand das Match sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Diese einfach allein einfach so diese unterschiedlichen Rollen, also einfach Daniel Bryan, so das ist einfach noch alles so frisch und das macht er so gut, das baut er so gut in seine Matches ein. Und allein auch so die Ankündigung, ich glaube, das war vor dem Match, so dass er gesagt hat, er lässt diese Lederriemen vom Titelgürtel austauschen. Und solche Sachen und
dieses Ökomäßige, ja.
Genau, das ist einfach so, so gut und so unterhaltsam. Und das Match hat so viel Spaß gemacht. Man hat es wirklich sehr, sehr klassisch aufgebaut und dieser Vergleich mit New Japan, das passt so. Ich muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob Mitte, gegen Ende, mir hat's dann, also es wurde immer besser, das Match. So. Ich glaube, ich habe noch so einen Tick mehr erwartet, weil ich halt an beide Worker so, so halt qualitativ hoch einschätze. Also ich glaube, da geht noch mehr.
100 Pro, aber da ist viel mehr drin, genau, noch, ganz sicher.
Eben. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, deswegen auch da bin ich deiner Meinung, 4 Sterne sind hier völlig angemessen.
Und das fand ich an dem Match eben auch so gut, dass die beiden was richtig Tolles gemacht haben, aber du hast eigentlich gespürt, wenn jetzt WrestleMania wäre, sie könnten noch einen draufpacken sozusagen. Ja. Und so ein Match wirkt, obwohl es für viele auch vielleicht behäbig gewirkt haben mag und auch vielleicht sogar langweilig, das kann ich nachvollziehen, so wie der WWE-Stil derzeit ist. Aber so ein Match in der Zeit zu sehen, wie WWE im Moment seit Monaten, ja fast Jahren, ihre Matches inszeniert wissen will, nämlich immer schön nach einer gewissen Formel, einheitlich und so weiter. Da wirkt so ein klassisches Match unglaublich erfrischend. Unglaublich erfrischend. Also, ja, schöne Sache. Was tippst du denn da immer, Marvin?
Ach so, sorry, ist laut, ne? Ja. Ja, ich schreib schon das Gedicht für morgen. Für frohe Weihnachten.
Multitasking-fähig.
Ja, genau. Ja, ich habe diese Tastatur, habe ich nicht gedacht, dass die Tasten da sind immer so. Natürlich kann man ja ganz nah das Mikrofon.
So, genau, jetzt haben wir es endlich noch ein bisschen lauter.
Genau, das ist für euch.
Ganz wichtig. Ja. Absolut nicht erfrischend war für mich zumindest das 9. Match des Abends. Seth Rollins gegen Dean Ambrose. Ich war in der Preview schon alles andere als gehypt auf dieses Match. Mir schwante Übles. Wir hatten das Match schon ein, zweimal. Es hat mich nie hundertprozentig geflasht. Und bei dieser erbärmlichen Match-Story im Vorfeld, niemanden hat das irgendwie geflasht. Sie war geschmacklos, sie war langweilig, sie war alles, was eine Storyline nicht sein sollte. Ambrose war am Mic solide, aber irgendwie hatte man immer das Gefühl, dass sich beide so ein bisschen unbehaglich fühlen in dieser Storyline, dass sie beide das eigentlich nicht wollen. Dann kam das Match und es war unglaublich. Wie ich eben noch gelobt habe, dass Daniel Bryan und AJ Styles ein Wrestling-Match führen, so muss ich das hier kritisieren. Denn diese beiden fangen an, wie ein Wrestling-Match anfängt. Mit Lockups, mit Haltegriffen.
Das ist halt auch immer so, ja. Das
wollt ihr mich verarschen? Die beiden hassen sich bis aufs Blut. Persönlicher kann es nicht mehr werden. Und dann fangen sie mit dem Lockup an und mit Haltegriffen. Das war schon der Witz der Woche. Und es wurde nicht besser. Es wurde nicht besser. Die Halle war unglaublich abgefuckt von diesem Match. Boring Chance, Becky Chance, Near Falls. Wurde nicht einer gekauft? Was heißt denn gekauft? Man war überhaupt nicht interessiert, ob der jetzt durchgehen könnte oder nicht. Rollins Selling, eine Frechheit. Er sellt sein Knie. Ist in Ordnung, kann man machen. Und was macht er, als er das Knie sellt? Setzt mal sofort entspannt einen Suicide Dive an, sellt das Knie und setzt wieder einen an. Leute, so könnt ihr kein Match erzählen. Das glaubt doch keiner. Die Halle hat sofort gemerkt und hat gesagt, Leute, das wird so nichts.
Aber andersrum war es ja eigentlich fast schon konsequent, auf eine beschissene Fehde folgt ein beschissenes Match.
Das ist also richtig.
So kann man es halt auch sehen.
Da hat nichts zu wollen,
nee.
Ja.
Nee.
Nee, aber es nahm auch nie an Fahrt auf. Das muss man ja auch sagen. Am Ende tat man die beiden schon leid, denn die Fans wurden mit zunehmender Matchdauer immer härter. Also auch als nachher die intensiven Spots kamen, und die kamen ja, der Falcon Arrow, die Buckle Bomb in die Ringecke und auch nach draußen in die Absperrung. Das hat keinen mehr interessiert. Und das waren auch keine Spots, die irgendwie jetzt mal so mal abgespult werden. Die Buckelbomb nach draußen, die war für Ambrose unglaublich gefährlich. Das darf man auch nicht vergessen. Dann, als der Fistbump von Ambrose kam und Rollins so tat, als würde er überlegen, habe ich mich vor Scham versteckt, als ich das gesehen habe. Und dachte, oh, ist das alles peinlich. Also hier sahen alle einfach nur scheiße aus. Und denk nochmal zurück, als der Pin kam in diesem Match, gab es sogar vereinzelte kleine Pops. Und das für den meistgehasstesten Heel aller Zeiten, der Ambrose laut Storyline ja sein soll, weil er die Shield-Jacke verbrannt hat und Reigns den Tod wünscht. Absoluter Fail. Das war ein Reinfall. ich bin hier nicht bei 3 Sternen, obwohl nachher wirklich viele gute Sachen da drin waren in dem Match. Es war nicht gut erzählt, es war schlecht gesellt, es war das falsche Match zur falschen Zeit, bei der falschen Storyline. 2,5 bis 2,75 Sterne, fail. Pardon. Marvin.
Ja, ich habe mich ja das um das Mensch wunderbar gedrückt.
Sauber, und du fandest, du wolltest unbedingt sehen.
ja, ich weiß auch. Aber als ich dann die Kommentare, ich habe die Show ja nicht live geguckt, und dann die Kommentare, und die Zeit war dann diese Woche auch noch begrenzt, dachte ich so, okay, was kann man sich angucken? Und dann habe ich die Kommentare gelesen und habe dann selbstbewusst Dean Ambrose gegen Seth Rollins von der Liste gestrichen. Deswegen werde ich jetzt mich auch gar nicht dazu äußern, weil ich es nicht gesehen habe, aber...
Du Feigling!
Ja, ich hätte ja auch so tun können, als ob, das wäre auch nicht schön gewesen. Aber ich bin immer zu meinen Fans wollte ich natürlich sagen, immer offen und ehrlich. Nichts anderes haben sie verdient. Ich bin die Stimme des Volkes, deswegen.
Du bist zu deinen Fans immer offen und ehrlich. Finde ich gut. Ja. Und wie reagieren dann dein Vater und deine Mutter darauf, dass du immer so offen und ehrlich zu ihnen bist? Weil mehr Fans hast du
ja. Ja, diese haben sich leider von mir verabschiedet. Also wir haben seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr.
Und jedes Mal Weihnachten kratzt du an der Tür, ja. Lasst mich doch rein. Genau, dann sagen wir hören irgendwas. Ah, die blöde Katze, schnell die Gardinen
zu. Miau! Ja. Bam.
Ja, Hiromu. Schön. Gut.
Also, jetzt kommen wir zum Main Event, und das war ein tolles Match.
Genau, also ich wollte dir auch sagen, Marvin, guck dir das Match bitte nicht an. Ansonsten, wenn du irgendwie als Prophet widerlegt werden willst, dann guckst du dir an. Es war nichts, überhaupt nichts. Aber der Main Event. Ich war im Vorfeld ein bisschen, also dass es gut wird, war klar. Da waren wir uns auch alle einig. Aber ich wusste nicht, ob Becky und Becky und Charlotte sich vielleicht ein bisschen abnutzen könnte. Die Serie, die die beiden hatten, war einfach verdammt stark. Und ich befürchtete, jetzt kommt es so ein bisschen in diese Abnutzungserscheinungskiste. Weit gefehlt. Asuka war hier alles andere als irgendwie ein Replacement oder ein, was auch immer man das nennen möchte. Ich gehe sogar so weit, dass das Match, und die hatten bisher immer gute Matches, richtig, richtig gute Matches. Dass das Match für mich sogar das Beste der bisherigen Fehde war. Vor allen Dingen, Lotte hat hier richtig abgeliefert.
Ja, also außer ein paar wirklich Timing-Schwierigkeiten am Anfang, so die, finde ich, auch stark aufgefallen sind, aber so war jetzt, ne, jetzt nicht matchentscheidend, aber ne, das ist mir aufgefallen, die hat aber richtig gut eingesteckt und ausgeteilt.
Ja, also die ist da hingegangen, wo es richtig, richtig wehtat. Also nicht, dass Becky sich geschont hätte, Gott bewahre. Aber Lotte war hier in the zone, wie man so schön sagt. Für mich der MVP eines Matches, in dem alle drei stark waren. Und Becky hat ja nun auch diverse Spots genommen da. Von der Leiter mit Rolle vorwärts runtergehüpft. Und wo ich dachte, Lotte muss sich jetzt irgendwie sämtliche Rippen gebrochen haben, war der Legdrop von Becky von der Leiter aufs Kommentatorenpult. Achtet mal drauf, sie ist voll auf Lottes Brustkorb gelandet.
Stimmt,
volles Rohr. Nicht irgendwie mit dem Hintern taktisch auf das Pult. Voll auf sie rauf. Ich wundere mich, dass sie sich da nicht die Rippen gebrochen hat. Meine Fresse. Das Match war unglaublich intensiv. Und es hat trotzdem das Kunststück fertig gehabt, eine super Matchgeschichte zu erzählen. Wie over Asuka ist und wie over alle drei in diesem Match auch waren, hat man daran gemerkt, dass nachher, als Asuka den Titel gekriegt hat, es einen riesen Pop gab. Das war nicht, Becky hat verloren oder sowas. Es war, die Beste hat gewonnen, und man hat sich für alle drei gefreut. Dieses Match ist für mich das beste Main-Roster-Match des Jahres bisher gewesen. Ich überlege gerade mal, war es vielleicht sogar, ich muss überlegen, also zumindest von den Mädels und für mich vielleicht sogar von Jungs und Mädels zusammen übers ganze Jahr. Ich zähle NXT nicht dazu. Für mich war das Leitermatch zum Beispiel bei Takeover zu Mania nochmal besser. Da war ich genau wie Meltzer bei 5 Sternen. Aber das hier war überragend gut. Ich war bei 4,5 bis 4,75. Mittlerweile bin ich sogar bei 4,75. Dieses Match war großartig. Mein Meltzer war bei 4,5. Hammer, Hammer, Hammer. Und jetzt darf Marvin seiner Begeisterung freien Lauf lassen.
Ja, also ich habe auch noch mal gerade nachgedacht, auch noch mal nachgeschaut. Man kann mich gern korrigieren, aber ich kann mich an kein besseres Match im Main Roster erinnern. Das, was vielleicht da rankommt, ist auch von zwei der drei Damen, nämlich das Match zwischen Charlotte und Becky bei Evolution. würde ich sagen, das käme noch da dran. Ich glaube, Meltzer hatte damals für das Royal Rumble Match der Männer 4¼ Sterne gegeben. Ne, kann man auch diskutieren. Aber für mich das beste WWE-Match des Abends, des Jahres und des Abends natürlich. Es war auf so vielen Ebenen eben großartig erzählt und ich finde, wenn man nicht so häufig so, nenn es mal Fuck-Finishes verwenden würde, dann wäre die Bedeutung dieses Matches nochmal viel höher gewesen. Also so das vielleicht auch bei den Fans einfach. Aber so hat man halt die Geschichte eigentlich perfekt erzählt. So, jeder wollte, dass Becky Lynch weiter diesen Titel trägt. Gleichzeitig ist aber Asuka natürlich auch unglaublich beliebt. Das hat man da auch nochmal gemerkt. Und so hat man einfach die perfekt einfach auch schon eine Fehde, ne, weitergetragen, für WrestleMania vorbereitet, dass wir da Becky Lynch gegen Ronda Rousey bekommen. Und oder vielleicht ein Triple Threat Match, weiß ich nicht. Kann man drüber diskutieren, aber die haben sich in diesem Match gar nichts geschenkt. Asuka auch mit den Kendo-Stick-Schlägen. Und das war auf ganz vielen Ebenen so großartig erzählt. Becky Lynch ist wirklich so zum absoluten Topstar und persönlicher Star für mich geworden nochmal. Also die hat sich neu erfunden. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, also es gibt ja Matches, wo du was spürst. Und das war so ein Match. Und du musst ja auch noch bedenken, der Pay-Per-View war ja für uns beide bis zum 6. Match der letzte Dreck. So, er war schlecht, nicht der letzte Dreck, pardon, aber er war eben schlecht. Und wenn du dann noch so rausgerissen wirst, dann muss das Match ja großartig sein. Also, da muss das Ruder ja rumgerissen werden letzten Endes. Und das können nicht viele. Und deswegen würde ich genauso sagen wie du, ab dem Match Ronda gegen Nia Jax war es eine große. Alles, was davor war, kann man getrost vergessen und unter Zeit stehlen, verbuchen. Aber Asuka, Becky Lynch und Charlotte Flair, für mich das Sahnehäubchen-Match des Jahres. Das letzte Match beim letzten Pay-Per-View hat das beste Match des Jahres geliefert. Und das versöhnt natürlich immer für viel, wenn du so ein großartiges Match hast. Aber ich möchte nochmal betonen, hier von einer großartigen Show zu sprechen, nur weil wir drei richtig gute Matches. Das rettet zwar eine Show, macht sie aber nicht zu einer wirklich guten Show. Pardon. Es waren 6 Katastrophen-Matches, 7 für mich, 7 schwache Matches und 2 richtig starke, und eine Show aus einem Guss sieht anders aus. Aber Geschmackssache, damit ist TLC für uns zumindest Geschichte. Und es ging ja auch gleich weiter mit den WWE Weeklies. So, wir haben jetzt, muss ich mal kurz gucken, für Julian 47 Minuten und 40 Sekunden, damit wir Timestamps setzen können. Das ist ja, da wurden wir ein bisschen angefeindet. Kannst du es irgendwo aufschreiben, Marvin, irgendwie bei uns in den Teamspeak im Chat, damit Marvin damit
das schreiben kann? Ja, du kannst es einfach dafür Zencaster nutzen.
Ich kenne gar nichts. Ist ja alles Technik.
Ja, die müsstest du eigentlich machen, egal.
Schreib's doch bei Teamspeak in den Chat einfach rein, 47, 40 oder so ähnlich, ja. Weil dann sehe ich das und dann schreibe ich es nachher Julian rein.
47, 40 hast du gesagt?
Das sei der Cut zu den WWE Weeklies. Der Chairman, Vince McMahon, persönlich, hat sich angekündigt und gesagt, er wird wieder mal die Sachen ein bisschen durch die Gegend wirbeln. Das klang für viele nach einer Verzweiflungsaktion, nach etwas wenig Interessantem, eher Belanglosen. Und ich muss gestehen, jetzt wo die Show vorbei ist, ich habe den Eindruck immer noch. Denn was ist denn da genau passiert? Eigentlich, und da bin ich sehr auf deine Meinung gespannt, für mich hat man die Farce bei TLC um Corbin eigentlich nur fortgesetzt. Man kann auch sagen, man kann sagen, Corbin, das große Sündenopfer für alles, was scheiße gelaufen ist. Es gipfelte in dem Satz von Hunter, wo ich mich nicht mehr einkriegen konnte, zwischen Lachen und Fremdschämen: Wir holen uns Monday Night Raw jetzt zurück.
Ich sag, was ist? Ja, ihr wart doch ganze Zeit da, ihr Scheißhaufen, oder?
Ja, der Witz.
Das war so lächerlich. Und nee, noch besser war, als Vince McMahon rauskam und sagte so, ja, was uns auszeichnet, wir laufen seit 25 Jahren hier und was uns auszeichnet, wir gehen mit den Menschen, mit den Strömen, wir verändern uns. Und ich dachte so, du alter Ficker, so du machst einen Scheißdreck. So, wenn was verändert wird, dann nur, wenn irgendwie die Ratings so schlecht werden. Oder wenn die
danach ist.
Ne? Genau, eben. So, dann die gehen nicht mit den Fans und nicht mit der Welt und was auch immer. So, die Women's Revolution kam auch nur, weil das ein Erfolgsmodell, er gemerkt hat, okay, oh, Frauen können ja auch ziehen, ne? So, das wusste ich ja gar nicht. Ne, und können auch gute Matches auf die Beine stellen. Das fand ich so lächerlich. Und dann wirklich aber auch alle, jeder einzelne von denen, die da rauskam, aber auch die Fans haben mich genauso aufgeregt, ja. Dann bejubelt wie sonst was. So, die waren doch die ganze Zeit da. Wo sind die denn? Shane McMahon sowieso, Triple H, alle. Die haben doch immer alle die Authority spielen lassen. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, wie man das nicht checkt, dass jetzt tun sie so, als ob sie die Heilsbringer sind und uns vor wem retten die uns eigentlich? Vor Baron Corbin?
Ja, das ist die Story. Also,
alter Schwede. Scheiße, das ist so also scheiße.
Ich kann das ja irgendwo nachvollziehen, dass WWE...
Nein, kann ich nicht. Machen. Weil jeder weiß doch da, wer die Kacke auch schreibt. So, das ist ja nicht so, dass Baron Corbin, okay, bei Raw, verstehe ich, aber die ziehen das ja über die ganze Main-Roster-Geschichte jetzt drüber.
Also ich finde es gut, dass du so emotional da dein Gefühl freien Lauf lässt. Also es muss auch sein, denn genauso ging es mir ja auch. Und wenn ich mir diese Berichte so angucke, das haben die wenigsten zum Thema gemacht, wo ich mich auch frage, Leute, das Wichtigste habt ihr offensichtlich gar nicht gesehen. Was ich nachvollziehen kann, dass man hier Baron Corbin Storyline-mäßig so ein bisschen das zuschieben möchte. Das ist ja in Ordnung. Das könnte ich ja auch nachvollziehen. Nur dabei belässt es WWE ja nicht. Vince und WWE generell, und das ist ja Vince im Endeffekt, die haben hier, das darf man eben nicht vergessen bei dieser Geschichte, sie haben Storyline mit Realität einmal mehr vermischt. Man hat die schlechten Ratings zum Gegenstand der Storyline gemacht. Schon letzte Woche und diese Woche noch extremer. Und das ist eben das Problem, wo es bei mir wieder aufhört zu sagen, okay, es ist doch nur Storyline. Nee, das ist dann menschlich etwas für mich ziemlich Widerliches, wenn man die Storyline mit den Realitäten vermischt und sagt, Corbin, du bist scheiße, in Klammern, wir haben dich übrigens so gebuckt, du solltest so agieren und deswegen holen wir uns jetzt Monday Night Raw zurück. Für alle Deppen, die wirklich nicht wissen, dass Corbin nur eine Strohpuppe ist, die mögen das nachvollziehen. Aber wer ist denn noch so blöd? Wie du schon sagtest, offensichtlich die Fans in der Halle.
Und davon mal abgesehen, die waren doch immer, gerade Stephanie und Triple H und Shane McMahon, die waren doch immer alle präsent. Und die haben auch immer größtenteils, außer, nee, Shane natürlich nicht, aber Stephanie und Triple H haben auch die Heels gespielt. Immer die Autoritäten, die einen Fick auf die Meinung der Fans geben. Und selbst in der Promo selber, wo man sagt, so, ja, die Fans dürfen jetzt entscheiden, hat Vince McMahon die Fans vorher noch abgezogen und gesagt, so, ja, hat sich ja als großer, genialer Visionär beschrieben und das kann er alles ohne die Fans.
Er sagte zwar, ich kann es nicht ohne die Fans, dann, aber das kriege ich noch ohne euch hin oder irgendwie so war dieser...
Ja, oder genau. So, ja, irgendwie so in der Richtung, ne, aber so völlig schizophren und ja, und ich fand's einfach, also, dass man da nicht so ein bisschen durchblickt, ich fand's so lächerlich, wie die sich da alle so als ob sie wirklich jahrelang weg gewesen wären und irgendwie jemand anderes diese Shows geleitet hätten und jetzt kommen sie wieder und sagen, du so, Freunde, das ist jetzt wieder unsere Show.
Es ist sogar Storyline-mäßig nicht schlüssig, wie du ja vollkommen zu Recht gesagt hast. Steph war oft in den Shows und Corbin...
Eben, noch vor ein paar Wochen und mit Corbin zusammen. Corbin
musste sich ab und zu mal ihr gegenüber... Sie hat ja auch schon deutlich gemacht, ja, eigentlich bin ich ja die Geile und ich finde dich auch so ein bisschen doof. Aber sie hat ihn immer gewähren lassen. Ne? Und sie war immer noch über ihm. Das hat sie auch oft genug betont. Insofern ist das, was hier Montag passiert ist, nicht nur Storyline-mäßig passt es nicht, es ist auch noch geheuchelt und bescheuert, weil selbst wenn du Storyline-mäßig sehen willst, selbst dann macht es keinen Sinn, weil Steph immer der Vorgesetzte war und sie immer präsent war. Du hast vollkommen recht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und wie es in Sachen Gerechtigkeit und Face-mäßig bei WWE aussieht, haben wir dann auch gesehen, alle auf Corbin. Na, so Match erstmal, Opa Kurt zuerst Singles-Match, dann Handicap-Match, dann No-DQ-Match. das scheint bei WWE wohl das Menschlichkeits- und Gerechtigkeitsempfinden zu sein. Ein ganz widerlicher Haufen. Also.
Ja, und vor allem, was ich halt noch zusätzlich lächerlich fand, man hatte bei TLC einen Tag zuvor ein Match, was darüber entscheiden sollte, ob Baron Corbin GM bleibt. Das hat er verloren. Ne, egal wie das Match war, er hat's verloren. Punkt. So, das Thema sollte gegessen sein, aber nein. So, wir geben ihm nochmal eine Chance. Man streckt das einfach nochmal, um so ein bisschen Heat noch aus Baron Corbin zu entlocken, aber auch Storyline-mäßig so absolut. Auch wieder, man, was hat das Match dann gestern gebracht? Also einen Tag da vor Raw gebracht. So nur um dann nochmal dann das irgendwie und ihnen dann quasi das Gleiche, was man bei TLC schon gemacht hat, dann nochmal
machen zu lassen. Genau, da sind wir nämlich beim zweiten Punkt. Wir hören auf euch, ihr seid die Authority, wir ändern jetzt richtig was. Genau genommen hat man überhaupt nichts geändert. Man hat Corbin, wie du eben schon gesagt hast, eine neue Chance nochmal gegeben, wieder im Main sozusagen sich die Chance zurückzukämpfen. Und was ist denn am Konzept der Show geändert worden? Bisher eigentlich erstmal gar nichts. Das Einzige, was Vince eingefallen ist, ein paar neue NXT-Leute hochzupacken. So nach dem Motto, neues Futter für die Knochenmühle, so ungefähr. Im Prinzip ist...
Ja. Und vielleicht kann man sagen, noch ein paar mehr Feel-Good-Momente, aber mehr weiß ich gar nicht. Feel-Good-Momente
ist ja schon fast ein Quantensprung mittlerweile. Das haben wir bei WWE seit Jahren nicht gehabt. Stimmt. Aber wenn du jetzt mal guckst, das Einzige, was jetzt wirklich neu ist, außer diesem Lippenbekenntnis von Vince, dem offensichtlich nur die Blödesten noch glauben, ihr seid die Authority und wir hören nur noch auf euch, ich lache mich tot. Man hat bewusst gegen die Fans gebuckt und wird es vielleicht auch weitermachen. Also das war nur Show. Vergesst es, Leute, glaubt es nicht. Und wenn doch, seid ihr eben selber doof. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir shaken things ein bisschen ab mit neuen Workern, mein Gott, da kommt ja die Krupp de la Krupp hoch. Lacey Evans, Heavy Machinery, mehrfache Nicht-Tag-Team-Champions bei NXT, EC3.
Die sind solide, aber ja, gehen auch unter.
EC3 sieht gut aus, hat einen Hammerkörper, kann nicht wrestlen. Und Lars Sullivan, na gut, der wird als Beast so ein bisschen Oberwasser kriegen, aber...
Ja, und der wird, glaube ich, auch eben dann den Rückenwind von Vince McMahon und Co. haben, weil das halt ein großes Monster ist, so, ne? Aber das sind alles keine geilen Leute, ne?
Wenn du wirklich hier was machen willst, dann packst du die Undisputed Era hoch, dann packst du Gargano und Ciampa hoch, so, dann rechnest du so, dann lässt du die Undisputed Era das Main Roster aufmischen, dann passiert irgendwas. Aber das sind doch nur neue Köpfe.
Und ich hab's auch dann wieder das Kotzen bekommen, als ich dann Stephanie McMahon wieder irgendwie auch Teil einer Women's-Ankündigung gesehen habe. So, es ist alles beim Alten geblieben. Also ich bin mal gespannt, wo dieser angebliche neue Wind, so aus welcher Richtung der weht. Ob der nicht von der ekelhaften Mülltonne weiterkommt oder was auch
und
immer.
Und selbst wenn hier irgendwas neu gewesen wäre, wäre das Timing das denkbar unglücklichste gewesen, denn jetzt kommen die Weihnachtsausgaben, die werden ratingstechnisch, also die neuen Zahlen waren übrigens deutlich besser als die alten, haha, wen wundert's, wenn es mal zu Potte kommt, ich glaube 350.000 oder 400.000 mehr als die Woche davor, das ist ja schon eine Ansage, aber jetzt kommen die Weihnachtsausgaben, die wurden aufgezeichnet, wer guckt sich denn Weihnachten Wrestling an? Also wie gesagt, da wird's nach unten gehen. Und vielleicht, also entweder man sagt, wir versuchen es jetzt, um so ein bisschen die Fans zwischen den Tagen bei der Stange zu halten, oder es verpufft. Und wenn es dann zum Januar auf der Road to Mania mit dem Rumble und so weiter, Aufbau zum Royal Rumble losgeht, vielleicht interessiert es da schon wieder keinen. Denn seien wir ehrlich, den großen Quantensprung in Sachen Innovation haben wir hier nicht gesehen. Und mal gucken, was die Fans sagen. In der Halle waren sie offensichtlich ziemlich dusselig und haben da ordentlich mitgejubelt. Also muss man auch sagen, dieses erste Segment hat die größten Reaktionen des Abends gekriegt. Ja. Was haben wir sonst noch? Also ich will jetzt hier nicht die Show Stück für Stück durchgehen.
Nee, haben wir nichts. Das Main Event hat ein 50-minütiges Women's Gauntlet Match. War Fanny auch nicht toll.
Viel zu lang. Dann der Open Challenge von Ambrose, der gegen den Superstar Tyler Breeze, der eigentlich auch bei NXT derzeit ist, wollen wir auch nicht vergessen, mal kurz gewonnen hat. Elias gegen Bobby Lashley, das haben wir schon 1000 Mal gesehen, juckt sowieso kein. Das war dann ganz gut, so ein Fatal Four Number One Contenders Match. Das macht Sinn, weil man auch von nächsten Woche drauf aufbauen kann, dass The Revival hier gewonnen haben und in der nächsten Woche einen Titelkampf bekommen. Das ist zumindest mal konsequentes Booking mit einer gewissen Nachhaltigkeit, haben wir auch schon häufig nicht gesehen. Und ansonsten war es eben Raw. So. SmackDown das Gleiche. Da kommt Shane McMahon, hält eine möchte gern Kloppo Motivationsansprache vor dem gesamten Roster, die dann auch schön gebuckt alle applaudieren. Hier am für mich wieder überzeugend Daniel Bryan, der einfach nur angewidert geguckt hat die ganze Zeit. Das war gut. Man führt konsequent fort Becky Lynch und Asuka und Lotte lässt Asuka ein Titelmatch gegen Naomi gewinnen. Das macht absolut Sinn, dass hier Asuka ein Match gewinnt. Miss möchte den Segen von Shane McMahon, der unglaublich alt aussieht. Also für einen 72-Jährigen super, ja. Aber wenn du Vince von früher kennst, da hat er doch abgebaut. Ja, der Rest ist normale Smackdown-Ausgabe, muss man sagen. Ich habe da jetzt nichts, was ich besonders hervorheben oder ja,
stets bemüht, Sanity würde ich
kommt
so
jetzt
sagen.
Mal so ein bisschen in die Shows. Ob da was passiert, wird man sehen. Ja, möchte ich jetzt nicht groß hier vertieft eingehen. Mir war der Fokus wichtig auf TLC und auf den vermeintlichen Neuanfang. Den haben wir in der Deutlichkeit nicht gesehen. Was wir daran auch nicht gut fanden, haben wir auch kundgetan. Und damit soll es das beim Marktführer gewesen sein. Wir hatten ja noch Gott sei Dank am Wochenende was ganz anderes, Marvin. Was denn?
Richtig, sorry. Mandarine gegessen.
Ja, Vitamine sind wichtig bei der Jahreszeit.
Auf jeden Fall. Gerade bei der Kälte. Ja,
14 Grad.
Wir hatten Final Battle, Ring of Honor. Nochmal ein anderes Kaliber, was die Qualität angeht.
Wie viel Zeit jetzt gerade? Moment. Eine Stunde. Mensch, bei einer Stunde kann man den Cut machen.
Ja. Ja, lass mich direkt aufschreiben. Bis eine. Genau. Pardon. So. Die Show habe ich geguckt, du leider nicht. Kann ich dir aber nur empfehlen, wenn du mal Zeit hast, einfach mal reinzuschauen. Ich meine, bei Ring of Honor passiert auch sehr, sehr viel. Generell in der Independent-Szene sowieso. Es war ja schon klar, ne, die Show stellt den Abschied von den Young Bucks, von Cody Rhodes, von Adam Page, da von The Elite im Allgemeinen, auch SCU. Hat sich auch verabschiedet, das hat sich in der Show auch rauskristallisiert. Und ich meine, die Show war einfach insofern spannend, weil sie richtungsweisend war. So, was wird passieren? Und ich gehe mal so ein bisschen rein. Wir hatten als Eröffnung Kenny King gegen Eli Isom. Oder Isom, keine Ahnung. Netter Opener, ich brauche jetzt auch nicht die ganze Show durchgehen. Ein Highlight der Show war auf jeden Fall das Raw Ring of Honor World Television Championship Match zwischen Jeff Cobb als Champion gegen Adam Page. Kann ich euch nur empfehlen. Gebe ich locker 4 Sterne. Hammer Match. Knackige 13, 14 Minuten. Sehr schön, sehr schönes Match. Ich bin ja ein ganz großer Fan.
Melzer Sterne? Das würde mich auch mal interessieren.
Ich schau mal gerade.
Stimmt, hat doch Spear sie wieder.
Ja, haben wir. Wunderbar. Genau. Ja, Melzer hat dem Match sogar 4¼ Sterne gegeben. Gehe ich mit.
Wie viel? Pardon?
4¼.
Ja, das ist eine Bombe, ja.
Ne, das kann man, genau, fand ich auf jeden Fall klasse. Kelly Klein hat den Women of Honor World Championship gewonnen. Gut, die Women's Division finde ich bei Ring of Honor immer noch so ein bisschen more mau, wenn ich mal nett formulieren möchte.
Das ist aber, glaube ich, auch fast allgemeiner Konsens mit, ne? Also generell hat man das Gefühl, Ring of Honor sieht, dass Frauenwrestling derzeit gut funktioniert und man möchte auch gern dabei sein. So wirkt es
halt. Ja, genau, richtig. Deswegen, das Match war auch nicht. Ich finde Kelly Klein eigentlich ganz in Ordnung. Also sie ist jetzt keine großartige Wrestlerin, aber doch bemüht. Die macht das schon ganz gut. Ein Match, was ich großartig fand, was aber hier auch immer so die Fans ein wenig spaltet, ist Zack Sabre Jr. hat sein Debüt für Ring of Honor gefeiert und gegen Jonathan Gresham ist er angetreten. Auch, glaube ich, ein Name, den man sich für 2019 wirklich merken sollte. So viele, die sich im Indie-Bereich schon vielleicht ein bisschen beschäftigt haben, kennen ihn auch. Der ist ja jetzt auch schon längere Zeit bei Ring of Honor. Aber so, ich glaube, das ist der nächste große Star, weil er wirklich im Ring unglaublich gut ist. Also wirklich einer, glaube ich, der zukünftig Besten. Und das Match fand ich großartig. Ich finde Heel Zack Sabre Jr., wie wir ihn auch aus New Japan kennen, unglaublich. Also jeder, der sagt, dieser Wrestler, dieser Mann ist nicht charismatisch und kann keine Promos halten. Leute, schaut euch die Interviews an. Guckt euch die Matches einfach an, weil so viel er kann da so viel Charakter reinbringen. Und zwar so ein technisch so herausragendes Match, gebe ich auch locker 4 Sterne. Meltzer hat da auch 4 Sterne gegeben. Was für mich persönlich auf jeden Fall noch ein Highlight war, oder war Marty Scurll gegen Christopher Daniels. Viele sagen, okay, hätte besser sein können. Verstehe ich. Aber fand ich trotzdem, war ein gutes Match. Und hier, da kristallisierte sich das halt schon heraus. Da ging es nämlich auch darum, okay, wer wird Number One Contender? Beziehungsweise Scurll hatte ja das, jetzt habe ich den Namen des Turniers vergessen, das Prospect Tournament, war das das? Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird er jetzt Jay Lethal um den Titel herausfordern dürfen. Das stand halt auf dem Spiel. Christopher Daniels hat das verloren. Es war sein letztes Match wohl vorerst. Wohl, ich glaube, gelesen zu haben, dass er eventuell die Tapings im Januar noch worked, aber das glaube ich noch nicht ganz klar. Dann, ne, wir waren ja bekanntlich im Hammerstein Ballroom, die alte ECW-Arena. Dementsprechend hatte man auch für die alten ECW-Fans noch was vorbereitet. Flip Gordon und Bully Ray im I-Quit-Match. Da muss ich sagen, okay, verstehe ich, wenn viele Leute sagen, so war ein bisschen overbooked. Bully Ray als Heel hat unter anderem wollte auch die Freundin von Flip Gordon mit einer Powerbomb durch einen Tisch befördern. Das hat nicht geklappt. Angegriffen hatten Christopher Daniels, Silas Young, Cheeseburger und Colt Cabana. Young natürlich für Bully Ray. Und genau, am Ende des Matches, darauf lief es hinaus. Also es war so ein bisschen Hardcore-mäßig. Also kein tolles Match. Und Gordon wurde da als Face weiter etabliert und hat dann das Match eben auch gewonnen. Eingegriffen hatte zuvor dann der Sandman, eine alte ECW-Legende. Hat ein paar Kendo-Stick-Schläge ausgepackt und am Ende mit ein paar Bier gefeiert und mit Flip Gordon gefeiert. So, war mal was anderes, sieht man auch nicht so häufig bei Ring of Honor. So gerade für eben Nostalgie-Fans vielleicht ganz nett. Und das ist deswegen vielleicht auch nochmal so den Vergleich zu TLC, weil viele sagen, das war eine rundum gelungene Show. Finde ich, das war Final Battle für mich. Weil da war kein schlechtes Match dabei. Wir hatten ein paar solide Sachen, aber und dann gegen Ende Semi und Main Event waren einfach für mich herausragend. Jay Lethal gegen Cody, unglaublich gutes Match, fast 24 Minuten und eben auch richtungsweisend, okay, was passiert? Was passiert so mit Cody Rhodes und Elite? Und ich habe tatsächlich kurzzeitig noch geglaubt, irgendwie schafft es Cody dann doch noch den Titel zu gewinnen. Also ich war wirklich sehr gespannt am PC-Bildschirm. Unglaublich gut erzählt, hat so viel Spaß gemacht zu gucken. Ich habe es auch geschafft, ungespoilert zu bleiben, weil ich die Show dann am Tag darauf geschaut habe. Adam Page und Brandi Rhodes griffen zugunsten von Cody ein, aber das hat nicht gereicht. Lethal hat dann auch einen Titelgürtel eingesetzt gegen Cody und letztlich via Submission gewonnen. Einzig die Eingriffe kann man halt schon kritisieren, meiner Meinung nach, weil die häufen sich schon bei Ring of Honor. Genau, dann das Main Event war dann quasi so das Abschiedsmatch für die Young Bucks und für SCU. Frankie Kazarian und Scorpio Sky eben in dem Match vertreten. Ein Ladder War Match. Und das ist das, was du von denen erwartest. So, ein herausragendes Match. Sehr viele krasse Spots. Unter anderem, wie ich glaube, es war es Matt Jackson? Ich glaube, Matt Jackson, der auf der Leiter steht, Briscoe wirft die Leiter um. Er fliegt außerhalb des Rings auf 2 Tische. Sowas von dem Kaliber. Frankie Kazarian, sehr viel gesellt, sehr viel krasse Spots eingesteckt. Einer der Briscoes ist von der Leiter auf eine unten aufgestellte Leiter, also die quasi so zwischen, also die nicht auf dem Boden lag, sondern so auf Ringseilen und an einer anderen Leiter platziert war, ist auf die Leiter geknallt. Wir hatten sehr viele krasse Spots. Und hier hat Meltzer auch 4,5 Sterne gegeben. Jay Lethal und Cody hat er 3¼ gegeben. Da wäre ich auch mehr, hätte ich mindestens 3,5 gegeben, vielleicht sogar 3¾. Genau, also es war wirklich rundum gelungene Show. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann ne, anhand der Matches hat man auch gesehen, okay, es wird tatsächlich wahr. Young Bucks verlassen Ring of Honor, SCU verlassen Ring of Honor, Cody verlässt Ring of Honor. Einzig eben interessant ist, dass Marty's Girl wohl bei Ring of Honor bleibt. Ist halt die Frage, hat man jetzt, weil das ist ja immer so dieses Grundversprechen von der Elite gewesen, so, wir bleiben zusammen, we stick together. Das ist jetzt natürlich die Frage, hat Skull da irgendwie irgendwas mit Ring of Honor ausgehandelt, dass er weiter Teil von Elite bleiben darf oder dann doch bei ne, Ring of Honor einfach alleine verweilt, ne, oder eben auf zwei, ne, wie geht dieser Spruch, du bist doch unser Sprücheklopfer, weil du auf zwei Veranstaltungen tanzt, oder wie sagt man?
Auf zwei Hochzeiten tanzt.
Genau, auf zwei Hochzeiten, danke, genau. Richtig, ob, ne, da bin ich halt gespannt, weil er wird eben Jay Lethal verteidigen, hat ihn auch konfrontiert nach dem Match, nach seinem Match. Mhm. Genau, und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was passiert hier. also ich bin, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die Ring of Honor Tapings aufgreifen soll, aber kann man glaube ich machen. Weil der Punkt ist, so, er hat jetzt quasi seine eigene Gruppierung bekommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Aber die zwei Neuverpflichtungen von Ring of Honor, Brody King und PCO, sind jetzt Teil von Villain Enterprises. Und das hatte man ja so eigentlich schon lange auch immer bei Being the Elite so angekündigt, dass man so aus Spaß so zu Marty's Girl gesagt, komm, gründe doch deine eigene Gruppierung so, ne, so weg vom Bullet Club damals oder eben von dieser Elite-Sache. Und genau, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt, ob das heißt, dass er wirklich bei Ring of Honor bleibt und warum er bei Ring of Honor bleibt, warum er eben nicht mitzieht. Ich kann es dir nicht sagen, deswegen ist es, ein paar Dinge sind noch in der Schwebe. Wäre jetzt wirklich alles, was mit Kenny Omega ist, natürlich auch noch nicht geklärt. Wird vielleicht die Wrestle Kingdom Show auch Aufschluss darüber geben. Also ein paar Fragezeichen habe ich schon noch. Aber was man so mit Sicherheit sagen kann und was jetzt wir auch kürzlich in der News berichtet haben, die Young Bucks und Cody oder ne, war doch, die haben einen WWE-Vertrag abgelehnt, der wohl in der, um den, jetzt warte, nochmal Wörter sammeln, genau, haben ein WWE-Angebot abgelehnt, einen Vertrag abgelehnt, der eine Gehaltssumme von in einem siebenstelligen Bereich versprach. So, Jahresgehalt. Und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr deutliche Ansage, oder nicht?
Naja, 1 Million plus siebenstelliger jetzt. Bereich.
Ja, aber das ist ordentlich. Ja. So, und deswegen kann es echt sein, dass Cody und Co. wirklich diese Visionäre sein sollen, die sie vielleicht mit All In schon angedeutet haben. Und ich, wer weiß, was denkst du denn? Glaubst du, es passiert? Die Zeichen verdichten sich, ja.
Ja, ich bin mir mittlerweile relativ sicher, sogar, dass es passiert. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es zwingend ein Erfolg werden wird. Das ist aber, glaube ich, auch nicht die existenzielle Frage für die Beteiligten. Denn selbst wenn es nicht funktionieren sollte, können die immer noch zu WWE gehen, zu New Japan wieder gehen oder was auch immer. Insofern glaube ich, dass man diesen Schritt jetzt aus deren Sicht fokussiert hat, dass man ihn gut vorbereitet hat und mitten in dieser Phase auch noch drin ist. Und ich glaube auch, dass man ihn jetzt auch gehen wird. Ich kenne natürlich keine Details. Ich weiß nicht, mit wem man diesen Schritt letzten Endes gehen wird. Aber ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass es so kommen könnte, ja.
Ja, also ich auch. Wie gesagt, also bei Ring of, also bei der Final Battle haben sich auch die Zeichen meiner Meinung nach verdichtet. Being the Elite hat es aufgegriffen. Da haben sie auch schon da also so deutlich gemacht, okay, wir haben einen WWE-Vertrag abgelehnt und haben auch Ring of Honor verlassen. Ich glaube sehr sicher, dass diese Promotion kommt. Ne, natürlich, theoretisch könnte sich dabei auch nur um All-in-2 handeln. So. Aber das würde dann eben dem widersprechen, dass sie sich halt so, ne, dass man eben von sich von Ring of Honor getrennt hat, eben auch, weil Ring of Honor All In mit, ne, also dass sie zusammengearbeitet haben, da haben eben einige Ring of Honor Talente auch teilgenommen. Deswegen glaube ich, es wird eine eigene Liga. Und ich habe auch noch mal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich habe auch noch mal so an das All-In-Weekend gedacht. Und generell und diese Stimmung und diese Aufbruchstimmung auch. Deswegen traue ich denen tatsächlich wirklich zu, mit gewissen finanziellen Investoren, die ja angeblich vorhanden sind. Eben dieser aus Jacksonville, glaube ich, war es. Der Milliardärssohn. Und ich kann mir vorstellen, dass die wirklich da etwas auf die Beine stellen, was unser Wrestling-Business, so wie wir es kennen, wirklich auf den Kopf stellt. Und ich bin echt unglaublich gespannt, weil wenn es wirklich Konkurrenz gibt, wenn sie es wirklich schaffen, der WWE Angst zu machen, und ich meine, das machen sie, ne, also die Angst ist ja schon da, sonst würden WWE nicht reihum alle möglichen Indie-Talente verpflichten wollen oder eben so Art neue moderne Territorien wieder entstehen lassen wollen. Von daher, wenn man da wirklich eine krasse Konkurrenz schafft, und natürlich braucht das Zeit und ne, man muss irgendwie strategisch gut vorgehen, man braucht einen guten Sendeplatz, ne? All sowas, das funktioniert nicht, glaube ich, nur über Streamingdienste. Da kommt viel zusammen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Aura, die die Young Bucks und Elite an sich umgibt, kann wirklich was Revolutionäres irgendwie voranbringen.
Ja, also ob sie das Ganze jetzt umkrempeln, weiß ich nicht, aber ich wäre schon über eine ernstzunehmende Alternative dankbar, denn die gibt es in Amerika nicht, das muss man ganz deutlich sagen. Ja. Und wenn sie eine Alternative darstellen mit einem entsprechenden, du hast ja schon diesen Milliardärssohn angesprochen, finanzstarken Partner im Hintergrund, vor dem auch WWE Angst hat, dann wäre das sicherlich nicht schlecht für alle Beteiligten, bis auch für WWE, und deswegen finde ich es allein schon deswegen gut. Ich bin gespannt, wirklich. Also ob das jetzt kommt oder nicht, die Zeichen sind mittlerweile, wie du schon sagtest, derart fortgeschritten, dass sehr, sehr viel dafür spricht. Die Fachleute sind auch mittlerweile der Auffassung, dass es wohl kommen wird. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob Cody dafür der Richtige ist. Er scheint es tatsächlich zu sein.
Ja, es geht, bei Cody, finde ich, geht's halt, ne, so rein qualitativ ist er jetzt, gehört er nicht zu der Elite in dem Sinne, ne? Eben. Aber Cody Rhodes hat sich für mich als wirklich, und ne, vielleicht ist es so ein bisschen hochgestochenes Wort, aber wirklich als Visionär entpuppt, meiner Meinung nach, und hat eine sehr, sehr gesunde Vorstellung, wie Wrestling auszusehen hat. Und wie mit den Fans gearbeitet wird. So, das ist so krass. Also, das merke ich halt selbst. So, dass wirklich, dass man auch heutzutage noch eben so viele Fans um sich schart und deren Bereitschaft so hoch ist, auch Geld auszugeben und auch gerne so. Und das geht mir ja genauso. Ich meine, ich habe mich auch dazu entschieden, nach Chicago zu fliegen, ne? Und da wirklich auch gut Geld auszugeben, um diese Show zu sehen. Und wenn sie dieses Momentum mitnehmen und sagen, okay, wir geben dafür den Fans auch was zurück, und dass das so ein Kreislauf wird, das kann wirklich was Besonderes werden. Und deswegen finde ich, Cody Rhodes gehört da auf jeden Fall auch berechtigt dazu.
Ja, also um jetzt ein bisschen philosophisch oder psychologisch da ranzugehen, das wird, glaube ich, beim ersten Batman-Film mit, wie heißt er denn, mit Christian Bale wird das nur mal angedeutet. Da ist übrigens relativ viel Psychologie und Philosophie drin in diesem Film. Da steht irgendwie drin, oder wird gesagt, du musst zu einem Symbol werden, so nach dem Motto. Und Cody ist ein guter Worker, er ist kein überragend guter Worker, da bin ich genau deiner Auffassung. Aber irgendwie hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren, seit Cody von WWE weg ist, Cody zu einem Symbol der Gestalt entwickelt, dass er quasi die Inkarnation dessen ist, was die Fans mit der Alternative zu WWE in Verbindung bringen oder personifizieren.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Nee, aber das hast du sehr schön gesagt, so dieses zum Symbol werden. Und das, finde ich, ist Elite geworden.
Genau.
Ja.
Und das ist, man kann sagen, das sind Kenny, das sind Skrull, das sind Hangman Page, das sind die Bucks mit Cody und so alles zusammen. Vollkommen richtig. Aber Cody war wohl dieses Moment, das alles zusammen und ins Rollen gebracht hat. Zumindest ist so die Außenwahrnehmung. Und deswegen, ich bin von Cody im Ring immer noch nicht absolut geflasht. Er hat gute Matches, er hat mal solide Matches, er hat auch schwächere Matches. Er ist kein Kenny Omega oder Katsushika Okada. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber er ist diese Figur im Moment. Ja. Er ist dieses Symbol geworden. Und deswegen ist Cody unglaublich wichtig derzeit.
Definitiv, auf jeden Fall.
Und wenn es so ist, dann kannst du es auch nicht mehr aufhalten. Und Cody hat diesen Stellenwert. Früher hätte WWE doch niemals über so ein Angebot für Cody nachgedacht. Er war Stardust, dümpelte in der Undercard rum. Und wenn er einen guten Tag hatte, durfte er auf die Pay-Per-View-Card in der Pre-Show. So,
ja.
Das hat sich alles geändert. Und manchmal passieren Dinge. Und bei Cody ist es so passiert. Deswegen, jetzt ist das der nächste konsequente Schritt. Völlig richtig.
Genau, ich bin einfach unglaublich gespannt, was sich da entwickelt und ob das wirklich natürlich, man weiß nie, was passiert. So, ne? Und vielleicht kann sich das alles auch nach anderthalb Jahren, zwei Jahren erledigt haben. So. Aber ich finde allein, dass sie es probieren und bereit sind, da Geld zu investieren und Risiken eingehen. Ne? Ich meine, das braucht es halt manchmal einfach viele und den sehe ich das auch nicht nach, so, ne? Viele entscheiden sich halt für den sicheren Weg, ne? Unterschrift bei der WWE, du hast ein Garantiegehalt, ne? Dir geht's gut, vielleicht erfüllst du auch einen persönlichen Traum von dir.
Ja.
Aber so, ich kann mir halt vorstellen, dass wirklich die Jungs, so nenne ich sie jetzt mal, es schaffen, halt eine Alternative für Fans und für Wrestler zu bilden. So, und ich meine, es gibt schon Alternativen, ne? Ich meine, im Independent-Bereich kannst du als Star auch gut verdienen. So, ne? Aber vor allem, glaube ich, braucht es dann doch nochmal so eine Liga, eben wie All Elite Wrestling, wenn es denn klappt, die dann sagen, ja, komm, so, hier, ihr müsst nicht, wir können auch hier Geld verdienen. Und ich meine, man hat Kontakte zu Fernsehsendern, man hat All in Zero Hour bei WGN America ausgestrahlt, die eine sehr, sehr große Reichweite besitzen. Man weiß es nicht. Vielleicht passiert da wirklich was Besonderes. Und wer weiß, was das mit der WWE macht, ne? Vielleicht wird das Wrestling-Business im Jahre 2019, 2020 nochmal richtig umgekrempelt.
Ja, das wäre so das Traumszenario. Ja. Es so kommt, das wird abzuwarten.
Und wir haben New Japan. Die sollte man auch nicht abschreiben, ne? Die touren jetzt längere Zeit noch nächstes Jahr mit mehr Shows durch Amerika. Da kommen viele, viele Aspekte einfach rein, die das Ganze nochmal beleben.
Ja, aber ich glaube gleichwohl, dass New Japan nie eine Konkurrenz für WWE sein wird.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Also New Japan wird registriert, aber New Japan ist nichts, was Vince schlaflose Nächte bereitet. Dafür ist der Fokus auch viel zu sehr in Japan bei New Japan. Genauso wie WWE New Japan keine schlaflosen Nächte bereiten wird, zumindest was Japan angeht, weil da wird WWE niemals Fuß fassen und New Japan wird niemals in Amerika mainstreammäßig Fuß fassen. Aber klar, WWE tourt mal ab und zu durch Japan, New Japan tourt ab und zu durch Amerika, man guckt natürlich, aber wenn WWE irgendwo Bedenken haben sollte, dann bei All Elite Wrestling, definitiv, weil das ist quasi im Reich auf amerikanischem Boden. Und da wird der Führer nervös. Insofern, Obacht, Obacht. Gut. Das soll es gewesen sein, Marvin, oder?
Genau, würde ich sagen. Ich finde, damit haben wir eine vorweihnachtliche Stimmung gut eingefangen mit Hoffnung und was auch immer.
Bescheiden lobst du uns mal wieder selbst. Wir haben es gut gemacht, sagst du. Wir haben die Stimmung gut eingefangen. Ja, wunderbar. Nee, also wir wollten, wie gesagt, TLC besprechen kurz. Wir kommen nicht an diesem Neustart von Raw vorbei, der für uns eben kein wirklicher war. Der Neustart findet in anderen Sachen statt. Zumindest wird rumort und es passiert was. Das wollten wir hier auch nochmal bringen, anlässlich des Ring of Honor Pay-Per-Views. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Vielleicht passiert gar nichts da. Vielleicht passiert bald schon die neue Alternative. Wir wollten es auf jeden Fall euch mal näher gebracht haben. Damit entlassen wir euch jetzt in die Weihnachtszeit. Mal gucken, ich denke mal, den Podcast werden wir noch ein paar Tage online lassen. Über die Feiertage müssen wir mal sehen, was passiert. Zumindest kommt ihr, wenn ihr wollt, da könnt ihr drauf zugreifen und könnt ihn euch anhören. Und mit diesen Worten wünschen wir euch entweder eine schöne Weihnachtszeit oder wenn sie schon hinter euch liegt, wenn ihr ihn erst später anhört, wünschen wir, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit gehabt haben mögt. Mal gucken, ob wir uns vor dem Jahresausklang nochmal wieder melden mit einem Jahresrückblick-Podcast. Das muss man mal schauen. Wenn ich dieses tolle Mikro wirklich bekommen habe, dann werde ich natürlich auch einen Grund suchen, es auszuprobieren. Und dann bietet sich ja ein Jahresrückblick die Tage über an. Mal gucken, was die Zeit so zulässt. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie das generell hier weitergeht. Bei mir ist es derzeit zeitlich unglaublich intensiv. Es passiert viel. Wenn ihr darauf geachtet habt, so viele News habe ich die letzten Wochen nicht mehr verfasst. Genau genommen seit einem Monat fast gar keine mehr. Das ist alles zeitlich momentan nicht so einfach. Die Wochenrückblicke kriege ich immer noch hin. Ich hoffe, es bleibt so. Eine Garantie kann ich dafür allerdings noch nicht aussprechen. Aber solange das zeitlich irgend geht, werden wir natürlich versuchen, sei es mit Marvin, sei es mit Julian oder mit Pfeffi oder auch immer mit Jens oder vielleicht sogar mit Zack Attack. Muss man mal gucken. Vielleicht auch mal mit Claudio Richtung Japan wieder, dass wir das beibehalten. Alleine, ich möchte es nicht versprechen. Nur der Wille ist da und doch den Glauben habe ich eigentlich auch. Und damit würde ich sagen, wünschen wir euch alles, alles Gute. Und falls wir uns nicht mehr hören, Kommt gut ins neue Jahr. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie
noch mal hin. Frohe Weihnachten, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen.
Macht es gut. Tschüss.
Adios.